habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Ein ganz, ganz großer des deutschen Eishockeys wird heute verabschiedet. Die Nummer 39 von Thomas Greilinger wird unter das Hallendach gezogen beim ERC Ingolstadt. Und um darüber zu sprechen, ist Martin Wimmösterer da von der Eishockey News und früher Pressesprecher des ERC Ingolstadt. Servus, grüß dich.
Servus, habe die Ehre. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, habe die Ehre, sagt er. Ja, da fühle ich mich gleich viel wohler, als ob da so ein Tag kommt oder sowas in die Richtung. Egal, anderes Thema. Martin, Thomas Greilinger, einer der ganz, ganz großen Torjäger, Eishockeyspieler, Typen wahrscheinlich auch des deutschen Eishockeys, hat ja dann auch in der Zeit vor Leon Dreiseitel, Tim Stützle, Moritz Seider gespielt und ja, galt dann schon lange als vielleicht das größte deutsche Eishockeytalent, oder?
Absolut. Er hat ja dann schon aus der Oberliga zur BWM hochgespielt und war da entscheidender Faktor, dass Deutschland da die BWM 2000 in Katowice gewonnen hat. Da hat man schon gesehen, was der kann. Und das Besondere an der Geschichte ist allerdings nicht nur die des Talents, sondern dass er eben eigentlich zwei Karrieren hatte als Spieler. Und das ist schon, glaube ich, so in der Form im deutschen Eishockey einmalig.
Du hast die Zeit in der Oberliga angesprochen, das war dann Deckendorf, die erste Zeit in der Oberliga. Dann natürlich DEL im Kader von den München Barons, da in den Playoffs seine ersten vier DEL-Spiele gemacht. Da war er in Schwenningen tatsächlich, in Nürnberg und dann über Mannheim und kurz Heilbronn wieder zurück in die vierte Liga damals nach Deckendorf. Kannst du vielleicht nochmal kurz aufrollen, wie das so passiert ist und wie die Karriere ins Stocken geraten ist oder eigentlich ja sogar gedroht hat, dass die Karriere komplett vorbei ist?
Ja, die Station, wie schon angesprochen, ja, es war sicher so, dass Greilinger dann den ein oder anderen Fehler neben dem Eis gemacht hat, würde er selber, glaube ich, auch so sagen. War der Fokus nicht immer, glaube ich, dann so hundertprozentig bei auf dem Eishockey. Und gleichzeitig kamen dann Erkrankungen dazu und eben zwei schwere Knieverletzungen, die ihm dann eine gute Zeit der Karriere gekostet haben. Also gute Zeit der Karriere, auf alle Fälle eine volle Saison und noch einige Monate obendrauf. Das ist schon eine Zeit, in der du eigentlich nicht weißt, ob du zurückkommst. Thomas Greilinger hat immer gesagt, ja, komme wieder zurück und spiel halt. Man hat es ihm dann der Statur erstmal, glaube ich, nicht angesehen. Als ich da in Ingolstadt gearbeitet habe, habe ich mal im Archiv ein bisschen geforstet nach seinem ersten Jahr da in Ingolstadt. Und da habe ich ein Foto gesehen. Da habe ich dann schon zwei oder dreimal hinschauen müssen, bevor ich ihn erkannt habe. Er war kahl rasiert und gewiss 40 Kilo über seinem normalen Kampfgewicht. Er hatte dann einen Vertrag bekommen, das hat mir der Berater Stefan Metz dann später mal erzählt, zum Karriereende Abschied. Er hatte einen Vertrag in Ingolstadt, da hat er für jedes Kilo, das er verloren hat, 1000, waren es da Mark, nein, es waren schon Euro, bekommen. Und pro Kilo und es müssen um die 30 Kilo gewesen sein. Insofern war es ein lohnendes Geschäft, aber nicht nur für den Greilinger, sondern auch für Ingolstadt, weil sich der Greilinger dann schnell als Star des deutschen Eishockeys da dann auch etabliert hat.
Deutscher Meister geworden natürlich dann mit dem ERC Ingolstadt und in der Zwischenzeit eben, die du schon angesprochen hast, also 2005, 2006 hat er ja gar nicht gespielt, eine Saison lang und dann eben in Deckendorf erst in der vierten Liga wieder angefangen und also zu der Zeit hat er dann in der Hauptrunde einmal 42 Tore geschossen und einmal 52 Tore geschossen und hat unter anderem gegen den TV Miesbach in Miesbach gespielt und das war wirklich faszinierend, weil man natürlich da einen des ja, der größten eigentlich oder der größten Talente einfach gesehen hat, mit natürlich Übergewicht und sportlich nicht fit, aber der Schuss war trotzdem da. Also war es eigentlich immer klar im Powerplay. War Powerplay-Quote, weiß nicht, wie die von Deckendorf damals war, aber so gefühlt 50%, weil jeder zweite Schuss von Thomas Greilinger eigentlich drin war von der blauen Linie. Es war Wahnsinn. Der hat ja noch gar nicht im Bullikreis oder so gespielt links, sondern wirklich an der blauen Linie oben und hat er gewartet, also wirklich gestanden. Und wenn das Ding dann kam, ausgeholt und du hast nicht gewusst, okay, wenn er das Tor trifft, dann muss schon irgendwas ganz Verrücktes passieren, dass der nicht reingeht. Also diese Qualitäten waren dann auf jeden Fall noch da. Mich hat es dann tatsächlich einfach fasziniert, ihn da zu sehen und dann eben ein paar paar Jahre später wieder in der DEL und also allein die körperliche Veränderung, die er durchgemacht hat und natürlich dann auch ja zu sehen, eigentlich schon Sportinvalide, ja, und dann trotzdem wieder zurück auf ganz, ganz hohem Niveau, eben DEL-Spitze, einer der besten Stürmer dann in dieser Zeit. Also ich glaube, er hat selber mal gesagt, ja, einfach weniger gegessen und weniger getrunken, das war so, und halt trainiert, das war so das Erfolgsgeheimnis, aber wirklich dann also tatsächlich den Körper nochmal komplett zu verhindern, ist auch eine Leistung gewesen.
Ja, absolut. Ich finde, das ist eine Qualität, die man beim Training immer ein bisschen unterschätzt. Man kennt ihn für seinen super Schuss, für die tollen Hände, die er auch beim Inline-Hockey-Spielen sich geholt hat. Der hat im Sommer da schon immer mit Michi Wolf, Joey Vollmer und so weiter in Germering da gespielt und auch an der Weltmeisterschaft und so weiter teilgenommen. Ich glaube, da hat er mal Silber geholt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber was man so unterschätzt bei ihm ist, wenn es sein muss, dann kann der über sich hinaus wachsen, auch was Trainieren angeht. Er war jetzt sicher nie der Fitness-Weltmeister, könnte man die damalige Fitnesstrainerin Marita Becker sicher nochmal dazu fragen, aber ja, also er war sicher kein Weltmeister in der Hinsicht, aber wenn es um was gegangen ist, dann ist bei ihm so der Instinkt, wie bei so einem Jagdhund gekommen. Jetzt muss ich Gas geben, jetzt hole ich auf, jetzt gebe ich nochmal diese 5% mehr. Und da hat er sich dann schon brutal nochmal reingekämpft. Das, glaube ich, so ein Comeback hat ihm, glaube ich, keiner zugetraut. Und ja, wenn's um was geht, dann war er schon immer einzigartiger auf dem Eis dann.
Gibt ein paar Videos, die jetzt auch der RC Ingolstadt postet von ehemaligen Mitspielern und da hört man das eben auch raus, so zum Beispiel in der Verlängerung, hey, gib's mir Scheim und ich regel das dann schon jetzt die entscheidende Phase oder eben auch, ich glaube Christoph Gavlik hat das angesprochen, so eine weitere Fähigkeit, diese Leck-mich-am-Arsch-Mentalität, einfach so, ja, zu sagen, mir ist eigentlich alles egal, ich schaue auf mich und meine Mannschaft und alles andere, ja, läuft so dahin. Hast du ihn so auch kennengelernt, einfach als einer, der das alles, das drumherum so ausblenden kann?
Ja, absolut. Es gibt ja so diesen bayerischen Spruch, leck mich am Arsch, oder vielleicht ist es ein bisschen treffender, braucht es das? Also braucht es das? Gibt es ja vom Gerhard Polt dazu so ein philosophisches Konzept. Und das ist beim Thomas Greilinger sicher ganz weit vorn. Also in Social Media oder so ist er, so wie man es aus der heutigen Generation kennt, dass da die Spieler aus dem Bus eine Story machen oder wenn sie beim Essen sind oder so weiter. Das ist für einen Greilinger eine komplett falsche Welt. Der fokussiert sich auf das Wichtige und nebenher will er halt ein bisschen eine gute Zeit haben, indem dass er bei, er ist ein Bayern-Fan, dass er da in der Allianz Arena ist oder dass er beim unterklassigen Fußball da irgendwie am Platz dabei ist, zuschaut, eine halbe trinkt und vielleicht noch einen Snooze im Mund hat. Aber ansonsten ist bei dem der klare Kopf, das ist für mich wichtig. Aktuell ist halt die Familie, bildet da seine beiden Zwillingssöhne aus, Ben und Jonathan, und die sind da sehr gut. Der hat da voll den Fokus drauf. Sein Leben wie ein Diamant. Was muss ich wegschneiden? Was ist für mich wichtig, dass das halt da sein muss? Und genau so ist es. Druck ist, glaube ich, für ihn in so eigentlich ein Fremdwort, sondern jetzt kommt es halt drauf an. Der sieht es als Wettkampf und kann sich da nochmal steigern. Und das ist ist eine Eigenschaft, die heute nicht mehr so viele Spieler haben. Er ist ein bisschen ein anderer Typ und das, glaube ich, zeichnet ihn aus, dass der in der Kabine nie die großen Reden geschwungen hat. Aber wenn er was gesagt hat, hat jeder hingehört und hat es ernst genommen, weil er dann schon fest der Meinung war, dass dem so ist. Und sonst hat er das Reden auf das Essentielle reduziert, außer halt mal Flachs mit seiner Deckendorfer Fraktion. Die war in der ERC-Kabine immer sehr groß, mit Pielmeier, Gavlik und so fort. Und dafür war er immer gut. Oder beim Kartenspielen im Bus, da hat er die anderen immer gut ausgesackelt.
Schafkopfen oder Watten oder was ist da gespielt worden?
Schafkopf, wenn es zusammengegangen ist, genau. Und also wie gesagt, kein Social Media, sondern das war eigentlich eher so ein klassischer Typ, ja. Kartenspielen im Bus und Hierarchien gab es schon. Er ist immer ganz vorne im Bus gesessen, das war eben immer wichtig, hat eine gute Aussicht gehabt und so weiter. Aber also heutzutage schauen ja die Serien und so weiter, da ist nicht mehr so dieses Mannschafts zusammen sein im Bus, da war der Greilinger schon wichtig, das war ihm wichtig und hat, glaube ich, auch für gute Chemie in der Kabine gesorgt.
Ja. Würdest du sagen, dass er, wenn er vielleicht dieses Diamantbild und ich kann noch mehr schleifen, wenn er das vielleicht ein bisschen früher entdeckt hätte, wäre sogar noch mehr möglich gewesen in der Karriere oder ist er sich mit sich da im Reinen, weil vielleicht in der Generation war er dann, war die NHL natürlich irgendwie ein Ziel, aber es war halt auch noch nicht so en vogue, dass da irgendwie ein Deutscher in der ersten Runde gedraftet wird oder dann vielleicht sogar die Möglichkeit wie jetzt Leon Dreisaitl, einer der Besten der Welt sogar zu werden und MVP und Topscorer. Aber Greilinger war dann nach seiner Zeit in der vierten Liga ja nochmal Spieler des Jahres, Torschützenkönig mit 38 Toren in einer Saison. Du hast den brutalen Schuss angesprochen, die Hände, läuferisch war er auch stark. Also da wäre ja möglicherweise noch mehr drin gewesen.
Bestimmt, es gab auch Angebote, unter anderem aus Nordamerika, aus Russland, aus Schweden und so weiter. Er hatte schon immer gute Angebote während der Karriere. Ich bin mir allerdings nicht ganz so sicher, ob das für ihn gepasst hätte. Und ich glaube, auch deswegen hat er es nicht angenommen. Die wären finanziell sicher deutlich lukrativer gewesen. Aber Greilinger ist doch ein typischer Bayer. Er ist heimatnah, er braucht es irgendwie so um sich rum, damit er wirklich er selbst ist. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht wie heißt der Stripe in Los Angeles vorstellen, wo die ganzen Stars da, also für ihn wäre das glaube ich nicht so das Leben. Hollywood Boulevard oder genau, so, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, sondern der braucht einfach so seine Ruhe, sein familiäres Leben, die Spätzle umeinander, dann ist er wirklich stark. Und drum, glaube ich, war das, außer er hätte es wirklich geschafft, sich da nur noch auf das Eishockey zu fokussieren. Dann, was weiß ich, in Russland gibt es ja viele Legionäre, die noch in die KHL gehen und da dann, Vladivostok oder ähnliches fernab von allem sind und dann halt nur das Eishockey um sich haben. Wer das kann, kann dann gutes Geld verdienen, große Karriere machen. Ich glaube, für einen Greilinger war das schon so richtig, dass er da in Bayern geblieben ist und man könnte sagen, er hat wahrscheinlich nicht das Maximum aus seiner Karriere rausgeholt, aber aus den Begebenheiten, wie es dann war mit der Verletzung, glaube ich, hat er schon nochmal mehr rausgeholt, als zu erwarten stand. Insofern hat er einmal vielleicht underperformed und andererseits wieder überperformed. Insofern ist es, glaube ich, eine ganz gute Karriere noch geworden mit, ich glaube, Nummer 4 als unter den DL-Torschützen und Nummer 7 im Scoring. Das sind schon sehr, sehr gute Werte angesichts der Geschichte dazwischen drin.
Genau, mit zwischendrin ein paar Jahren Pause, muss man auch sagen, dass das wären dann noch dann andere Zahlen geworden. In der Ahnengalerie des ERC Ingolstadt, die größten Spieler des ERC Ingolstadt. Bis jetzt gibt es 4 Nummern, die eben retired sind mit Doug Ast, Jimmy Wade, Jakub Vizenetz und Glenn Goodell. Wo reiht er sich da ein? Ist er ganz oben und ganz in der Mitte, zentral im Mount Rushmore oder wie auch immer das dann in Ingolstadt heißt?
Ja, also Doug Ast ist sehr umstritten. Da sehen viele Fans den eigentlich nicht unbedingt unter dem Dach mit dem Trikot. Jimmy Wade ist sicher eine große Nummer gewesen, sportlich. Ich denke, er ist auf alle Fälle neben Glenn Goodell, der dort auf dem Eis überragend war und gleichzeitig halt auch neben dem Eis für Anerkennung gesorgt hat. Er hat unter anderem Goals for Kids gegründet, was so das Charity-Projekt des ERC Ingolstadt ist. Und neben dem anzusiedeln sein. Er ist definitiv einer der wichtigsten zwei Spieler in der Clubgeschichte.
Also natürlich dann auch deutscher Meister geworden, ne? Und auch die individuelle Auszeichnung mit dem Torschützenkönig und Spieler des Jahres ja auch in dieser Saison, als er Torschützenkönig geworden ist. Und ja, dann hängt die 39 also heute Abend unterm Hallendach des RC Ingolstadt. Was glaubst du, wird das für eine Zeremonie und taugt ihm das oder taugt ihm das weniger? Ich war jetzt kürzlich bei, so kurz ist es gar nicht her, ist ein Jahr ungefähr her, bei der Zeremonie für Michi Wolf dabei, würde ich jetzt sagen, ähnlicher Typ, ja, auch Torjäger, Rechtsschütze, eher leiser vielleicht oder zurückhaltender, zumindest so nach außen, trotzdem hoch angesehen, aber die beiden kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen. Sind dann immer so Spieler, die dieses Rampenlicht eigentlich gar nicht haben wollen, aber ja, jetzt ist es nun mal so, dass es diese Ehrung gibt. Wie wird er damit umgehen, glaubst du?
Tatsächlich habe ich mich dabei erwischt und habe mir jetzt überlegt, Thomas Greilinger und Tränen, passt es? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Bei Michi Wolf habe ich es schon erwartet. Den kenne ich auch einigermaßen. Also da hatte ich schon erwartet. Bei Thomas Greilinger erwarte ich jetzt keine Tränen, sondern eher so ein bisschen die Einstellung, braucht es das? Ja, ich glaube schon, dass er versteht, dass das wichtig ist und dass es auch angemessen für ihn ist, dass er dort das Trikot und das Hallendach erhält. Der bekommt ja dann später, ich glaube am 12. Dezember in Deckendorf, eine ähnliche Zeremonie. Ich denke schon, dass er versteht, dass das dem Status gemäß dann erfolgt. Er wird es meiner Erwartung nach mit seinen beiden Burschen und seiner Frau verfolgen. Und ja, er wird sich freuen. Große Reden schwingen wird er, glaube ich, nicht, sondern vielleicht kurz Danke sagen und dann genießen.
Bernd hat mir noch eine schöne Geschichte erzählt, ne, weil der hat ja dann, als er klar war, er hört auf, ist er dann eigentlich auch verabschiedet worden, ne, so in jedem Stadion oder wo er dann halt nochmal war. Und in Düsseldorf war es dann tatsächlich so, dass alle Spieler aufgereiht waren und sich dann der Pressesprecher Frieder Feldmann nochmal das Mikrofon geschnappt hat und auch gesagt hat, der hat uns so oft rausgeschossen, so viele wichtige Tore gegen uns geschossen und so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, jetzt ist es so ungefähr gut, dass es vorbei ist, aber dann hat halt das ganze Stadion auch Thomas Greilinger gefeiert und auch die Auswärtsfans. Ja. Da hat der Bernd gemeint, dass man ihm schon angesehen hat, dass er da angefasst war, weil das ja auch nicht so oft vorkommt, dass ein Spieler, ein Rivale, also Patrick Reimer würde ich jetzt noch nennen, als einen weiteren, der glaube ich in der ganzen Liga angesehen war, aber halt dann auch die Auswärtsfans oder die Fans der anderen Mannschaften sagen, okay, das ist einfach ja, einer der größten in dieser Liga gewesen, der wird gebührend dann auch verabschiedet.
Absolut, das war eine super Aktion von der Düsseldorfer EG. Das muss ich ohnehin sagen. Düsseldorf geht in der Hinsicht der Liga auf alle Fälle ab. Die haben immer, gerade Frieder Feldmann hat da immer ein sehr gutes Gespür, solche Größen einzuordnen und verdient zu verabschieden. Das war eine super Aktion und das hat Greilinger, nicht nur Greilinger, sondern auch, glaube ich, den ERC insgesamt so ein bisschen kalt erwischt und ein bisschen übertölpelt. Das stimmt schon. Greilinger hat da allein fast mal Düsseldorf aus den Playoffs geschossen und hat ohnehin ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr parat, aber eine überragende Quote gegen Düsseldorf gehabt. Und ja, aber ich, nachdem das jetzt ein Termin ist, auf den man sich vorbereiten kann, glaube ich, kann er mit den Emotionen diesmal umgehen.
Und es ist natürlich jetzt auch ein guter Zeitpunkt. Ne? Bei Ingolstadt läuft es ohne Ende. Die schießen in jedem Spiel 4, 5, 6 mal 8 oder 10 Tore. Es ist jetzt auch noch Dresden zu Gast, der Tabellenletzte, also Tabellenführer gegen Tabellenletzter, könnte dann auch eine deutliche Sache werden für den ERC Ingolstadt und möglicherweise eine runde Sache dann auch und ein schöner Abend dann auch bei dieser Ehrung. Und vielleicht auch ein paar Tore aus dem linken Bulli-Kreis, denn ich glaube, wir haben uns vor ein paar Jahren schon mal unterhalten, wie man denn Ovis Office auf Deutsch dann nennen sollte. Und irgendwie war das dann schon auch so der Bereich aus dem linken Bulli-Kreis in Überzahl, wo halt der Greilinger dann durchgezogen hat. In der 4. Liga noch gegen den TV Miesbach von der blauen Linie, später dann in der DEL wieder aus dem Bulli-Kreis. Also die Direktschüsse, ich glaube, das ist schon auch eins seiner Markenzeichen.
Absolut. Schade nur, dass Niklas Sundblatt jetzt an der Dresdner Bande nicht mehr da ist. Das hätte das Ganze nochmal aufgewertet. Ist ja jetzt entlassen worden. Aber ja, ich gebe dir recht, in Ingolstadt läuft es derzeit enorm. Also das sind, da muss man schon den Hut ziehen vor den Verantwortlichen dort, sei es jetzt Tim Regan als Manager, der auf viele wichtige Abgänge wie jetzt Dachowiak, Simpson, Fabio Wagner wirklich eine Antwort hatte. Und Mark French hat es eben auch hinbekommen. Nach einem eher wackeligen Start ist jetzt richtig Konstanz reingekommen, wie ähnlich wie im Vorjahr. Wenn sie jetzt noch die Lehren aus dem vorigen Playoffs ziehen, dann könnte das schon Meisterschaftsanwärter sein.
Ja, und sie haben mit Riley Barber wieder einen überragenden Torjäger, der vielleicht so von der Spielweise ein bisschen anders ist als Thomas Greilinger damals, aber wieder ein Rechtsschütze und wieder einer, der es klingeln lässt, wie Thomas Greilinger damals. Also, heute Abend ERC Ingolstadt gegen Dresdner Eislöwen, die 39 und das Hallendach. Erst als fünfter Spieler kriegt Thomas Greilinger diese Ehre in der Geschichte des ERC Ingolstadt. Danke, Martin, für die Einordnungen, für die Geschichten aus Greilingers Karriere und ja, bis zum nächsten Mal.
Danke.
Und euch danke fürs Zuhören und ja, bis am Montag hören wir uns dann schon wieder mit den Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Ein Top wird dann natürlich sein, die 39 unter dem Hallendach.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.